Vater im Himmel, das ist zu groß, als dass wir das erfassen könnten mit dem, was wir wahrnehmen, hören, sehen, verstehen. Du bist der heilige Gott. Der heilige Gott, vor dem sich alles beugt, was auf und unter der Erde ist. Und doch bist du uns so nah. So nah. Danke dir dafür. Danke, dass du hier bist. Amen. Ich möchte mal mit einem Bild beginnen, was ich letzten Sonntag hatte. Letzten Sonntag, viele von euch können sich vielleicht daran erinnern, Matthias hat gepredigt über Lobpreis, über die Strategie Lobpreis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist entstehen und bestehen die wichtigen Dinge dieser Welt. Und Lobpreis ist ein entscheidender Türöffner für alles, was Gott bewirken möchte in dieser Welt. Und den Sonntag davor hat Elke gesprochen über die Kraft, die durch uns wirken soll, durch die Kinder Gottes wirken soll an den Menschen. Und ich hatte letzten Sonntag ein Bild vor Augen. Jan Markus, komm doch mal bitte nach vorne. Ich möchte das mal ein bisschen plakatieren. Jan Markus ist aus der IWN ein bewährter Jesusdarsteller. Okay, ich hatte ein Bild vor Augen. Drei Personen sind unterwegs miteinander. Eine Person von den dreien ist offensichtlich Jesus. Jetzt nicht der erhöhte, strahlende Jesus, sondern eine Person von menschlicher Gestalt, offensichtlich Jesus. Zwei Personen, ich bin jetzt mal zwei Personen, sind mit ihm unterwegs, so wir gehen. Und eine von den Personen rennt ständig vor ihm her, sagt, komm jetzt mal hierhin und komm jetzt mal dahin und mit Koffer und Gepäck und jetzt komm doch endlich mal und ist schon weit voraus und tut derweilen irgendwelche Dinge überall. Die andere Person, er geht ganz gezielt, die andere Person lässt sich zurückfallen und denkt, na, lass den mal laufen. Und es passiert, dass in diesem Abstand, der immer größer wird, von hier was da reinkommt und von da was reinkommt und die Person sich von hier und von da beeinflussen lässt. Und dann hatte ich eine Fortsetzung von dem Bild, wo eine Person, komm doch mal bitte hier in die Mitte, wo eine Person mit ihm geht, mit ihm, mal hinter ihm, weil er streitet. Stopp mal. Mal vor ihm, weil er sagt, geh du mal voran, ich bin mit dir. Ganz nah, ganz nah. Hier rum, hinter ihm, an seiner Seite, manchmal vor ihm. Vielleicht der Lobpreiser. Und mich hat es inspiriert, dieses Bild, im Zusammenhang mit unserer Bibellese, Bibel und Beten, in den letzten 5 Wochen. Ich möchte darauf nachher hinaus. Jesus und ich. Jesus und du. Ich kann nicht ohne ihn. Und er will nicht ohne mich. Das könnte er. Wir haben das schon mal gehört, das ist lange her. Er will nicht ohne mich, er könnte das ohne weiteres. Er will es nicht. Mal geht er vor mir her, streitet für mich, wie beim König Josaphat, der in der vordersten Reihe ging mit erhobenen Händen, um anzubeten, um Lob zu preisen. Wie Josua, dem Gott sagt, ich gebiete dir, sei getrost und unverzagt, ich bin mit dir, wo du auch bist. Wow. Mann, bei so einem Menschen wie Josua, ja, der das verheißene Land einnehmen will, ne, da könnte man sagen, komm Gott, geh du jetzt mal voraus, wir reihen uns mal dahinter ein. Er sagt dem Josua, sei unerschrocken und unverzagt, ich bin mit dir, wo du auch bist. Mal lässt er mir den Vortritt. Die totale Verbundenheit, und das ist hoffentlich nicht neu, aber es drängt mich, das nochmal so wirklich richtig auf den Punkt zu bringen und euch so richtig tief, uns allen richtig tief ins Herz zu graben. Diese totale Verbundenheit ist die richtige Ordnung. Das ist ein absolutes Must-Have auf dem Weg ins Leben. Weder das Voraustanzen, um ihm Vorschläge zu machen, was er hier und da zu tun hat mit so einem Werkzeugkoffer in der Hand, das habe ich alles mal gelernt und das wende ich jetzt an, ach so, Jesus, stimmt, du bist auch noch da, du kannst ja dann irgendwann noch deins dazu tun. Noch dieses verzagte Zurückfallen lassen, nee, ich warte mal ab, mal gucken, was er macht und andere Einflüsse kommen. Beides ist nicht der Plan. Die totale Verbundenheit ist die richtige Ordnung. Wenn wir lesen in Matthäus, in der Geschichte der Verklärung, wo eine Stimme vom Himmel spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den hört. Und Jesus selber sagt so eindrücklich in Johannes, bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe. Bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe. Bild, Weinstock und Reben ist alles nicht neu. Aber tu mal so, als hättest du das noch nie gehört heute Morgen. Ja, dass es so richtig reinsackt in dein Herz. Jesus sagt ganz eindeutig, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann gibt es aber auch die Aussage, die Zeichen, die denen folgen werden, die glauben, die in diesem Verbund sind, davon hatten wir es vor 14 Tagen, die Zeichen sind, dass sie in neuen Sprachen reden werden, dass sie auf tödliche Tiere treten können und es wird ihnen nichts schaden, dass sie Tödliches trinken können und es wird ihnen nichts schaden und dass die Kraft des Heiligen Geistes durch sie wirkt, wenn sie die Hände auf Kranke legen. Es geht Kraft von ihm aus. Durch mich, durch dich. Wichtiger Zusatz, wo und wie und wann er es will. Ich möchte mal Bezug nehmen auf unsere Bibel- und Betenabende. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten uns den ersten Johannesbrief vorgenommen. 5 Abende, 5 Kapitel. Und wir haben festgestellt, Jan Markus hat so nett gesagt, ein Kapitel, das ja, atmen wir ja so weg an einem Abend, dem, was sonst an Bibel gelesen wird hier. Ja, es war gut. Und es war eine unglaublich gute und intensive Zeit, weil daraus auch Gebet entwickelt wurde. Und wir verstanden haben, dass in der Weise, in der wir uns mit dem geschriebenen Wort, also mit der Wahrheit beschäftigen und Gedanken zusammentragen darüber, dass wir ganz tief graben in der Wahrheit und ganz tief inspiriert werden für Gebet. Das war eine tolle Erfahrung. Also ich kann nur jeden ermutigen, wenn der nächste Block kommt, sei dabei und probier das einfach mal aus. Also dieser Johannesbrief, der hat eigentlich nicht so diese klassische Briefform, wie wir das aus den Paulusbriefen kennen. Der hat so immer wiederkehrende Schleifen, wie so ein, manchmal hat man das Gefühl, boah, das ist wie eine Platte, die einen Sprung hat. In jedem Kapitel wieder ähnliche Äußerungen eindringlich. Und am Ende denkt man, oh, nicht schon wieder, wenn es da steht. Die Liebe ist der Dreh- und Angelpunkt. Darin, schreibt Johannes, geht es in der Botschaft, die ihr, schreibt er den Empfängern, die ihr von Anfang an gehört habt. Und er schreibt denen auch, das ist eigentlich nicht neu für euch. Das ist eigentlich nicht neu, ich schreibe es euch trotzdem. Diese Liebe, die sich in Christus erweist und die sich vor allem darin erweist, dass er zuerst liebt. Die Bibel sagt uns, dass er uns schon geliebt hat, als wir noch grundgesteuert von der Sünde waren. Jeden Menschen, den du in der Gesellschaft triffst, jeder Mensch in der Gesellschaft ist geliebt von Christus, egal ob er ihm schon folgt oder nicht, als er noch Sünder ist. Die Liebe als Dreh- und Angelpunkt. Und diese erste Liebe, und das wird in fast jedem Kapitel dieses Briefes eindrücklich betont, diese erste Liebe, das heißt nicht die erste Liebe, die am intensivsten ist, sondern das, was zuerst geliebt hat, bewirkt dann in dem Menschen, also im Kind Gottes, die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schwerpunkt in diesem Brief. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Ich kann nicht sagen, sagt Johannes, ich liebe Gott und die Mitchristen, die Geschwister sind ihm völlig egal. Oder er drückt es noch härter aus. Jemand, der sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, boah, der ist ein Lügner. Der kann mir nicht erzählen, dass er Gott liebt. Denn wenn du sagst, du liebst Gott, liebst du automatisch auch die anderen Kinder des Vaters. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Und diese Liebe steht über allem, ist der entscheidende Aspekt dieser Verbundenheit. Dieser Verbundenheit nicht vorauszueilen, nicht sich zurückfallen zu lassen, der entscheidende Aspekt. Ich lese mal das letzte Kapitel aus dem Johannesbrief. Genau, ich hatte auch noch eine Folie. Ja. Aus der NBH. Ich lese nicht das ganze Kapitel, weil zwischendrin auch noch Gedankenschwerpunkte drin sind, die uns heute nicht beschäftigen sollen. Ab Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Messias, der Christus ist, der wurde aus Gott geboren. Und jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Das ist sowas wie so ein Resümee aus dem ganzen Brief. Dass wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Dass wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote. Und das ist nicht schwer, schreibt der Johannes. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Aber wer würde denn die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und wie ganz oft an vielen Stellen in diesem Brief ab Vers 12 gibt es so wie 1 plus 1 gleich 2 solche Ausdrücke, die so unmissverständlich und so eindeutig und eigentlich ziemlich einfach sind. Das Evangelium, ihr Lieben, ist nicht kompliziert. In Vers 12 steht's nochmal, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. 1 plus 1 gleich 2. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an den Sohn Gottes. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das nach seinem Willen ist, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Wir wissen, dass jemand, der ein Kind Gottes geworden ist, nicht bedenkenlos weitersündigt. Der zweite Aspekt heute. Denn wer von Gott gezeugt worden ist, hütet sich vor der Sünde und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott stammen und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns fähig gemacht hat, den einzig wahren Gott zu erkennen. Mit ihm, der die Wahrheit ist, sind wir durch Jesus Christus verbunden. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Der einzig wahre Weg zum Leben. Mit Jesus unterwegs, immer an ihm dran. Mal vor, mal an der Seite, mal hinter ihm, so wie er das zeigt und sagt. Die erwiesene und ausgegossene Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, wo du denkst, ja, hab ich schon mal gehört, hab ich schon oft gehört. Und gerade, ihr Lieben, wenn wir schon eine Weile mit dem Herrn unterwegs sind, tut uns das gut, nochmal uns an diese Motivation zu erinnern. Der gesamte Heilsplan Gottes ist motiviert durch Liebe, nicht in erster Linie durch Gerechtigkeit, sondern in erster Linie durch Liebe. Zwei Aspekte sind in diesem letzten Kapitel nochmal hervorgehoben, die in dem ganzen Brief auch eine Rolle spielen. Der eine ist dieser Abschnitt, wir wissen, dass jemand, der ein Kind Gottes geworden ist, nicht bedenkenlos weitersündigt, wenn er von Gott gezeugt ist. Wer sich mit Christus verbunden hat, verharrt, heißt es eigentlich, verharrt nicht in der Sünde, bleibt da nicht drin. Aus Liebe. Aus Liebe. Stell dir vor, du hast in deinem natürlichen Leben, stell dir den Menschen vor, den du am meisten liebst. Würde es dir allen Ernstes einfallen, ganz bewusst und ganz cool genau die Dinge zu tun, die dem am meisten wehtun? Ich glaube nicht. Wir sündigen nicht bedenkenlos weiter aus Liebe. Und die geniale Botschaft, und die kommt in den ersten Kapiteln dieses Briefes, wenn ihr den mal ganz lest, wir müssen unsere Sünde nicht verstecken. Wir sind ohne Furcht und Scham. Im ersten Kapitel schreibt der Johannes schon mal, bezieht sich schon mal auf die Sünde. Er stellt fest, dass es Menschen gibt, die sich mit Jesus verbinden, die sich als Kinder Gottes sehen, aber trotzdem mit ihrem Leben irgendwas nicht stimmt. Die einfach trotzdem weitergehen in dem, was sie immer schon gemacht haben. Und offensichtlich ist er konfrontiert mit jeder Menge Leute, die sagen, oh, so what? So kein Problem. Ich liebe doch Gott. Und schon im ersten Kapitel schreibt er, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Und ihr Lieben, ja, das ist so, das ist auch wieder so ein Basic, ja. Wer an Christus glaubt, ist grundsätzlich befreit von Schuld und Sünde. Aber die Realität ist, dass immer wieder wir Sünde auf uns laden. Verfehlung immer wieder auf uns laden. Und da sitzt hier irgendeiner in der Runde, der sagen kann, nee, bei mir ist das nicht so. Ich hoffe nicht. Es könnte sein, dass so im Gemeindekontext Leute in der Runde sitzen, die sich das über im Laufe der Jahre eingeredet haben. Und die sich darin trainiert haben, das schön zu verstecken. Vor Gott und vor den anderen. Und wir hatten es auch an diesem Abend ganz besonders davon, dass das eigentlich und fantastisch Befreiende nicht das ist, das, was man wieder so an Dreck, Renate hat das verglichen mit den dreckigen Füßen, die immer wieder schmutzig werden, die ich immer wieder sauber machen muss im Gehen. Die eigentliche Befreiung besteht nicht darin, dass ich mir über die dreckigen Füße ein paar Schuhe ziehe, damit man die nicht sieht. Die eigentliche Befreiung besteht darin, die Sünde zu Gott zu bringen. Und der eigentliche Mut besteht darin, zu wissen, ich habe jederzeit freien Zugang zum Thron der Gnade. Und ich fürchte mich nicht vor Strafe, denn ich lebe in der Gnade. So ist er treu und gerecht und reinigt uns von allem Unrecht. Und ich möchte uns alle so eindringlich ermutigen, ich glaube, wir laufen alle Gefahr im Lauf der Zeit, so Dinge zu verdecken und zu kaschieren und die einfach so mitzunehmen, weil es so beschämend ist und so peinlich, wenn man an manche Dinge rangeht. Möchte ich ermutigen, kehr das raus aus dir. Geh damit zu Gott, was auch immer der Heilige Geist dir zeigt, was noch ausgeräumt werden muss in deinem Leben. Verdeck es nicht und versteck es nicht. Das ist eine der besten Botschaften der Befreiung zum Leben. Dass man immer wieder, wenn man wieder Dreck am Stecken hat, wie man so in Deutschland sagt, das wieder bereinigen lassen kann. Er ist treu und gerecht. Verdeck nicht aus Furcht und Scham, geh hin. Wir sind in der Dimension von diesem Kreislauf der Liebe, in die Gott dich berufen hat. Wir sündigen nicht bedenkenlos weiter. Das heißt, wir bleiben da nicht drin in diesen Bahnen. Aus Liebe. Und wir müssen unsere Sünde nicht verstecken. Und dann gibt's hier eine ganz krasse Aussage, ganz am Anfang dieses Kapitels. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote. Und das ist nicht schwer. Gebote halten hat ja auch damit zu tun, ich weiß, was nicht richtig ist vor Gott und was richtig ist. Ich kann es wissen. Gott, es ist wie bei Eltern, die ihren Kindern bestimmte Dinge verbieten und nur dann konsequent werden können, wenn die Kinder das wissen, dass das und das nicht in Ordnung ist. So ist ja Gott auch. Und ich finde es interessant, so ein paar Gedanken darauf zu verschwenden. Johannes beschreibt das auch noch mal ein bisschen eindeutiger im zweiten Kapitel. Er sagt, da geht es schon mal um die Gebote. Wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Das ist wie mit dem Menschen, den du sehr liebst und du weißt genau, was der mag, was dem schwerfällt, was ihm das Herz schwer macht. Wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Wer sich aber nach seinem Wort richtet, bei dem, und das ist interessant, die Verknüpfung, bei dem ist die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. An die Worte halten, an die Gebote halten, aus Liebe. Und genau daran erkennen wir, dass wir mit Christus verbunden sind. Gebote halten hat mit Liebe zu tun, hat damit zu tun, dass ich nicht einfach so in dem verharre, in dieser Sünde verharre, die ich vielleicht aus meinem früheren Leben mitgebracht habe. Und es ist vielleicht ein ganz wichtiger Gedanke, es geht hier nicht alleine um die 10 Gebote. Ja, überlegt mal, der Johannes kannte natürlich aus seinem jüdischen Hintergrund, kannte der die 10 Gebote wahrscheinlich aus dem FF. Aber er kannte auch die Bergpredigt. Er kannte auch die ganzen Worte Jesu, die sich darauf beziehen, es steht geschrieben, aber ich sage euch, nochmal 10 Dimensionen drauf. Das kannte er. Und er wusste und hat offensichtlich erfahren, dass aus Liebe sich nach diesen Worten zu richten zum Leben führt. Und wenn man darin mal fehlgeht oder da mal irgendwo daneben liegt, wusste er, ohne Furcht auf Gott zuzugehen, die Liebe treibt alle Furcht aus, ohne Furcht auf und Scham auf Gott zuzugehen und alles zu bereinigen. So unterm Strich ist dieser Brief, überhaupt die Schriften des Johannes, sind die Worte eines sehr reifen alten Mannes. Der war ungefähr 85 Jahre alt, als er diese Dinge schrieb. Reflektiert. Ein konkretes Leben mit Jesus, das finde ich immer wieder völlig faszinierend. Stell dir mal vor, du liest einen Brief von jemandem und weißt, der war noch dabei. Den kann ich noch fragen. Wie war das denn? Wie war das denn auf dem Berg der Verklärung? Wie war das denn beim Abendmahl? Völlig fantastisch. Und die Epheser damals, also Ephesus an Ephesus, ging dieser Brief und an Gemeinden drumherum, die bekamen vom Johannes diesen Brief. Mit diesen einfachen, klaren und unglaublich tiefgründigen Wahrheiten. Lass uns heute Morgen einen Entschluss fassen, dass wenn unsere Füße dreckig werden, wir nicht Socken oder Schuhe darüber ziehen, sondern sie reinigen lassen vom Herrn. Wir ohne Furcht zum Thron der Gnade gehen und alles bereinigen lassen. Das ist die wahre Freiheit, ihr Lieben, in der die Kinder Gottes leben können. Der zweite Aspekt, den ich heute betonen möchte, ist dieser Abschnitt ab Vers 13, ab Vers 14. In dem Zusammenhang mit dieser total engen Verbundenheit, Gottes Kind mit Jesus, also Jesus eine Person unterwegs, immer miteinander unterwegs, nicht zurückgefallen, nicht vorausgetanzt, immer miteinander unterwegs, mal an der Seite, mal hinten, mal vorne, so wie er es lenkt. Und er schreibt, deshalb können wir voller Zuversicht sein, wenn das Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Ganz wichtige Message immer wieder, ja? Was bitten, was seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, was seinem Willen entspricht, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Mich hat schon lange Zeit umgetrieben, ich weiß nicht, ob ihr, was ihr aus euren Gebetserfahrungen kennt. Es gibt Menschen, die laufen wie mit einem, also in der westlichen Kultur, muss ich dazu sagen, kenne ich das nur. Es gibt Menschen, die laufen mit so einem Werkzeugkasten an der Hand rum und holen verschiedene Werkzeuge in verschiedenen Situationen raus und beten drauf los. Und du denkst manchmal, ich empfinde jetzt gar nicht, dass das irgendwie, war das jetzt inspiriert oder war das richtig? Übrigens, gerade zum Thema Heilung. Ich kann mich an 4 Fälle erinnern in Braunschweig, in denen Menschen schwerst krank waren Und Leute in dieser Weise unterwegs waren, mit dem Werkzeugkasten in der Hand und alles, was sie mal gelernt und gehört hatten, ausbeteten über dieser Situation. Und also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, in diesen Situationen, ausdrücklich betont, in diesen Situationen nicht in der Lage waren, genau hinzuhören, was möchte Gott denn eigentlich tun? Ja, Gott möchte heilen. Aber nirgendwo wird uns versprochen, dass in dieser Welt, noch nicht in der himmlischen Welt, in dieser Welt jeder Kranke gesund wird. Nirgendwo ist uns das versprochen. Wir können da genau wie in diesem Bild hier vorausgetanzt und hinterher auf zwei Seiten vom Pferd kippen. Die eine Seite ist die, die wir früher leider oft erlebt haben, dieses Vorhergetanzte mit dem Werkzeugkasten, nicht hingehört, was will Gott wirklich. Sie meinten, sie müssen doch für Heilung beten, unbedingt. Was auch bestimmt richtig ist, wir sollen unglaublich ermutigt sein, für Heilung zu beten, das ist gar keine Frage. Aber manche Menschen taten das in einer Weise, die nicht inspiriert war. Kann irgendjemand von euch ein bisschen mit mir nachvollziehen, was damit gemeint ist? Habt ihr es auch schon mal erlebt? Dass nicht inspiriert einfach mal vorausgeprescht ist? Okay. Und in allen vier Fällen zerbrach eine Familie daran, in drei Fällen, in einem nicht, zerbrach eine Familie daran, dass Gott in diesen speziellen Fällen keine Heilung geschenkt hat. In drei von den vier Fällen. Das ist die eine Seite, auf der wir vom Pferd fallen können. Die andere Seite ist viel zu verzagt zu sein. Wenn ich an Elkes Wort erinnern darf vor 14 Tagen, die andere Seite ist, komm Jesus, geh du mal voraus, ich halte mich mal im Hintergrund. Und ja, nee, ich weiß ja nicht. Und wer weiß, ob du das überhaupt willst? Und gar nicht erst anfängt zu beten. Gar nicht erst anfängt. Ich kann mich an einen dieser drei Fälle erinnern, wo es dann, und das ging es, das waren übrigens Prozesse, nicht mal von 2 Tagen oder so, ja. Das ging zum Teil über Jahre. Monate, Jahre. An einem von diesen Fällen kann ich mich daran erinnern, dass dann im Gebet, wirklich im intensiven Gebet, Herr, was willst du tun? Was willst du tun an diesen Menschen? Wir wollen glauben für Heilung. Wir wollen dich bitten, dass du Heilung schenkst, weil diesen Menschen wollen wir nicht entlassen in deine Ewigkeit. Das ist ein völlig legitimes Gebet von ganzem Herzen. Und doch hatten dann irgendwann manche den Eindruck, ich glaube, stopp. Ich glaube, Gott hat einen ganz anderen Plan. Und einer von den Betern hatte ein Bild von dieser Person, von dieser kranken Person in einem schneeweißen Gewand und sah im Geist den Ehepartner daneben, der ganz normal angezogen war. Und wir wussten sofort in der Runde, okay, Gott, ich glaube, wir haben verstanden, was du willst. So unglaublich hart das auch war. Gott hatte den Plan, diese Person zu sich zu nehmen. Es war offensichtlich so. Und das geschah auch. Und ich bin so dankbar für diese ehrlichen, herzensverbundenen Beter, die an dieser Stelle, und das ist Mut, sagen, Leute, stopp, lass uns doch mal hören, was hat Gott wirklich vor. Das eine Extrem, das andere. Und da möchte ich auch heute voll reinbeten. Wir machen das gerade mal praktisch hinterher, im Anschluss an diese Predigt, dass wir in diesem totalen Verbund mit Jesus ermutigt sind, weil wir uns das von Herzen wünschen, um Gesundheit und all diese Dinge zu beten, die wir eben flehentlich erbitten. Wirklich ermutigt sind. Vielleicht betrifft es dich und du musst ermutigt werden, das viel mehr zu tun, als du es bis jetzt gemacht hast. Viel mehr. Elke hat völlig zu Recht gesagt, Gott ist der, der wirkt, aber die Hände auflegen müssen wir. Gott ist der, der wirkt, aber die Hände auflegen müssen wir. Und das, was mich in dem Zusammenhang beschäftigt hat, lange beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass die Evangelien voll davon sind, dass Jesus uns sagt, bittet. Nicht Nehmt, was ihr kriegen könnt. Bittet. Bittet, so wird euch gegeben. Was ihr den Vater in meinem Namen bittet, wird er euch geben. Und wir haben das auch reflektiert an dem Abend Bibel und Beten hier über dem 5. Johannesbriefkapitel. Es geht im Kern um Bitten und Empfangen. Um Bitten und Empfangen. Und darin ist die Glaubensdimension, dass wir unsere Herzen eins machen mit dem Vater, denn das ist dieses in meinem Namen Bitten. Da muss ich schon wissen, will er das oder will er das nicht? Das muss ich schon mal abgleichen. Und ich darf glauben, dass ich es empfange. Und auch darin ist nicht, jedenfalls auch wieder in der westlichen Welt, ist das so, wir wollen das sofort. Bitten, glauben und sofort. Wir kommen völlig ins Rotieren. Oder geht das nur mir so? Oder meinem Umkreis? Wenn Dinge dauern, wenn es einfach dauert, bis Gott reagiert. Und das sind so die Kennzeichen des reifen Lebens im Kind-Gottes-Status. Wenn was dauert, wenn der Glaube herausgefordert ist, wenn herausgefordert ist, dass die Verbindung noch enger wird, noch enger und immer enger, immer enger, immer dichter ans Herz ran, haben wir heute Morgen gesungen. Immer dichter ran an Jesus. Wir bitten und empfangen. Und ich glaube, dass darin der Schlüssel der Kraft Gottes liegt, weil jeder von uns, der bittet, immer noch weiß, du bist Gott und ich bin's nicht. Du bist Gott und du bist der Geber aller Gaben und ich empfange von dir. Wenn du dir vorstellst, so ein Bild, ich hatte so ein Bild vor Augen von so einer Speisekammer, ja, wo alle möglichen Vorräte drin sind, alles mögliche, tolle Sachen, wo ich denke, boah, ist ja super, ich habe ja einen Schlüssel zu der Speisekammer. Wenn jemand was braucht, dann gehe ich an die Speisekammer ran und hole das raus, was ich für richtig halte und dann wende ich das an. Und es geht nicht, dass wir uns ohne Einwilligung des Besitzers dieser Speisekammer einfach bedienen. Das ist ein großes Geheimnis, glaube ich, in der geistlichen Welt. Wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann heißt das, alles, was ihr tut und sagt und denkt, ohne den inneren Abgleich mit mir, könnt ihr das nicht tun. Die Kraft fließt aus dem Weinstock in die Rebe. Das ist ein sehr eindrückliches Bild. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Gott will nichts lieber. Der ganze Heilsplan besteht darin, dass er unbedingt gemeinsame Sache machen will mit seinen Kindern. Dass er ihnen nicht irgendwelche Tools in die Hand gibt und sagt, komm, mach mal. Nein, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich wünsche uns so sehr als Gemeinde eine Kühnheit im Beten. Und die Kühnheit besteht darin, auf diesen Gott zuzugehen, auf diesen Vater zuzugehen, der den Weg frei gemacht hat. Der sagt, komm zu mir, und ich inspiriere dich und ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, um Situationen zu verändern. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das für völlig selbstverständlich halten, dass wir wissen, er ist Gott. Ich bete ihn an und ich komme zu ihm als meinem Gott und bitte und empfange. Darin darf ich kühn sein, im Glauben, im Hingehen zu ihm. Und das Vertrauen darauf, dein Wille geschehe, das ist die Kühnheit. Leute, habt ihr das schon öfter erlebt oder vielleicht mal erlebt, dass wenn ihr was ganz eindringlich beten wollt, ganz, ganz eindringlich beten wollt und am Ende denkt, na ja, ich müsste ja eigentlich noch sagen, dein Wille geschehe und das kriegt ihr kaum hin, weil ihr wollt es ja so eindringlich. Bin ich da die Einzige? Kennt ihr auch, ne? Ah, Mist, ich muss ja noch sagen, dein Wille geschehe. Und was ist, wenn jetzt dein Wille noch, wenn das jetzt dauert oder ganz anders ist? Oder die Jünger fragen Jesus oder bitten Jesus, dass er ihnen sagt, wie sie beten sollen. Und er antwortet mit dem Vater unser. Ich stelle erstmal fest für mich, Vater unser, nicht mein Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, ist der Einstieg. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Einstieg für einen gigantischen Raum von Inspirationen und Möglichkeiten, die wir hören und verstehen dürfen. Ich wünsche uns, dass wir diese innere Ordnung so richtig anwenden auf unser Leben und darin total kühn sind. Weil wenn irgendwo Not ist, wenn wir sehen, wie am Freitag mit Itiel, wenn wir sehen, da ist eine himmelschreiende Not und bei allem, was ihr, Steffi und Arnold, in eurer Familie in der letzten Zeit so erlebt habt, an wirklich schlimmen, herausfordernden Dingen, da muss das Herz praktisch durchglühen, ja, dafür, um den Vater zu bestürmen, Herr, wie können wir beten, was willst du tun? Wir ringen um sein Leben, um seine Gesundheit, wie auch immer. Da muss das hin. Und wir sind beim Vater und liegen auf den Knien und bestürmen sein Herz. Und wenn das nicht nach seinem Willen ist, preist den Herrn, wie wunderbar, dass er da so schnell eingegriffen hat. Dein Wille geschehe. So in der Zusammenfassung könnten wir ein noch viel befreiteres und leichteres Leben führen. Wenn wir Gott Gott sein lassen und wissen, wir sind seine Kinder, wir dürfen sein Herz bestürmen. Wir sind geliebt als seine Kinder. Sogar den Menschen in der Gesellschaft, sagte ich ja vorhin schon, sogar die dürfen davon ausgehen, sie sind geliebt. Wir sind unterwegs in dieser Liebe. Halten uns aus Liebe an ihm dran. An dem, was er sagt, an dem, was er für richtig hält. Wir sind frei, wenn wir uns verbunden haben mit Jesus. Wir sind frei. Und zwar nicht das erste Mal, so das ganze Paket, das ganze Sündenpaket lassen wir hinter uns, sondern immer wieder neu. Alles, was uns beschwert und belegt, kann befreit werden. Wir sind darin unterwegs und Gott wünscht sich, dass wir so eine Sündenphobie entwickeln. Paulus schreibt den Philippern in so einer alten Sprache, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Boah, wenn wir das lesen, denken wir, ach du Schande, oh, habe ich doch keine Heilsgewissheit? Muss ich das noch bewirken? Wie muss ich das bewirken? Und dann auch mit Furcht und Zittern? Setzt euer Heil um, heißt das in dem Kontext, aus den griechischen Wörtern heraus, mit Sündenphobie und Inbrunst. Das hört sich ganz anders an. Ich muss mich nicht fürchten, dass ich mein Heil verliere. Aber Sündenphobie, das ist ein guter Plan. Nicht, oh, wie weit kann ich denn? Och, lass mal gucken, hier, guck mal, an die Kante. Och, komm, ich kann noch mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja so mit dem halben Fuß und vielleicht so ohne Festhalten auch mal hier so an der Kante lang. Abgrund, och, ist kein Problem, Gott ist ja da, der holt mich ja da wieder raus. Das ist nicht das, was er meint. Haltet fest, setzt euer Heil um, verwirklicht euer Heil mit Sündenphobie und allem, was in euch ist. Das ist der Plan. Darin sollen wir frei sein. Und liebe Leute, geliebt zu sein, frei zu sein, das ist sowas von lebendig. Und das ist sowas von ansteckend für andere Leute. Und das ist ja der Plan. Das ist doch so, dass dann die Leute, die Menschen in deinem Umfeld, die Menschen in der Gesellschaft sagen, das will ich auch. Das will ich auch. Lebendig und lebensstiftend, ansteckend. Darin, in diesem Geliebtsein, in dieser Freiheit, im Gebet nach seinem Willen unterwegs. Im Gebet nach seinem Willen. Und das alles, ihr Lieben, nicht ohne meinen Meister. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal einen praktischen Teil anschließen. Ich habe einen ganz interessanten Anruf auf meinem Handy gehabt, gestern, Ein Mann, dessen Namen ich nicht hundertprozentig verstanden habe und dessen Funktion hier in Clausthal ich auch nicht hundertprozentig verstanden habe, nur dass er eine Funktion in Clausthal hat, in der Stadt Clausthal. Und er bittet uns, und das werden wir gleich tun, darum, dass wir beten als Gemeinde, dass dieser angekündigte Orkan nicht Verwüstung anrichtet im Harz. Das ist doch ein geniales Ding, oder? Ich muss da nochmal nachfragen. Ich habe die Handynummer und ich weiß nicht, er ist der Stadt Clausthal. Ich habe es 5-mal gehört, nicht verstanden. Wie auch immer. Das werden wir gleich tun. Und nicht lospreschen. Und wir gebieten und bar. Und du, es kann sein, dass wir dem Sturm gebieten sollen. Du bist Gott. Wir sind's nicht. Wir beten dich an und wir verstehen von dir, wie sollen wir beten und das in Kühnheit? Ich hatte so spontan den Gedanken gestern Abend, wir können durchaus sicherlich im Gebet Gott bitten, die Kraft und die Wucht dieses Orkans zu bremsen. Und zwar nicht nur, damit es uns hier ganz gut geht, sondern schon auf dem Weg hierher, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie es aktuell ist, aber da lasst uns gerade mal reinhängen. Wir machen das gleich so, dass wir uns zu dritt zusammentun und hört hin, lasst uns beten, lasst uns, ich finde es eine fantastische Bitte. Stellt euch mal vor, das wird so, dass dieser Orkan gar kein Orkan wird über dem Harz. Der sagte dann, ja, wir haben schon so Probleme mit diesem Borkenkäfer hier und so viele Bäume schon und jetzt nicht auch noch Sturm und noch mehr Bäume weg und so. Ja, das ist das, was die Region hier braucht. Und das Zweite ist, und da möchte ich auch euer Herz ein bisschen in Brand setzen, das Zweite ist die Martina. Der geht's heute gar nicht gut. Die musste heute Morgen ins Krankenhaus nach Seesen, weil sie unerträgliche, sich steigernde Kopfschmerzen hatte. Erbrechen dabei so, wenn jemand kennt, wie das mit Migräne ist, das kann auch schon mal damit zusammenhängen, aber wir wollen da nicht dran rumdoktern und nicht dran rumerklären. Das ist eine echte Notsituation. Olaf schrieb vorhin zu Beginn des Gottesdienstes, dass es sich steigert. So, nicht sofort loslegen. Hinhören. Wir ringen um ihre Gesundheit. Wir wünschen uns, lieber Vater im Himmel, wir möchten, dass unsere Schwester gesund wird. Dass diese Kopfschmerzen sich komplett in Wohlgefallen auflösen. Und dass es vor allem keinen ernsthaften Hintergrund dafür gibt. Wie auch immer, das ist jetzt nicht so das, was ihr jetzt beten sollt. Aber wir werden das gleich gemeinsam angehen. Wir anbeten dich, Herr. Wir sind geliebt. Wir sind frei. Wir sind mit dir im engen Verbund unterwegs. Und wir wollen uns trainieren darin, deinen Arm in Bewegung zu setzen. Wir bitten dich. Und wir glauben, dass wir es empfangen, Herr, dein Wille geschehe.